Guten Abend zusammen. Wir hatten uns ja vorgenommen, uns an diesen Abenden über das Thema zu unterhalten, das Leben als Jünger Jesu. Und für heute Abend lesen wir zwei Passagen aus dem Markus-Evangelium und fangen an mit einigen Versen aus Kapitel 3. Markus, Kapitel 3. Markus 3, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er gab Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Soweit lesen wir an dieser Stelle. Wir kommen gleich noch an ein weiteres Kapitel. Gestern Abend haben wir uns ein paar Passagen aus dem Alten Testament angesehen, so ein paar vereinzelte Verse. Ich habe hinterher gehört, dass der eine oder andere ein bisschen was anderes erwartet hatte, dass er mehr mit Beispielen aus dem Alten Testament gerechnet hatte. Das hätte man natürlich auch tun können. Es gibt im Alten Testament durchaus schöne Beispiele für Jüngerschaft. Wenn wir denken an David und die Leute, die er um sich sammelte, noch bevor er König wurde, da haben wir eine Jüngerschaftssituation. Oder auch die Söhne der Propheten, das ist eigentlich auch eine Situation, die sich als Illustration anbieten würde, die wir vor allem im Leben des Propheten Elisa finden, der ja auch eine Truppe junger Leute um sich gesammelt hatte und die nicht buchstäblich seine Söhne waren, aber die wie Söhne dem Vater dienten und mit ihm eine Zeit lang lebten, seinen Dienst verfolgten und auch von seinen Erfahrungen lernten. Aber das, was wir gestern Abend als Leitlinie genommen hatten, das war ein Wort, das im Deutschen unterschiedlich übersetzt wurde, aber unter anderem eben mit diesem Wort Jünger. Jünger, belehrt werden oder auch in zwei Passagen aus dem Propheten Jeremia, wo sie mit gewohnt oder gewöhnt wiedergegeben werden. Da haben wir eben gesehen, dass die Jüngerschaft erstens dadurch gekennzeichnet ist, dass so jemand lernt von seinem Herrn, von seinem Meister und dass er dann im zweiten Schritt das, was er gelernt hat, auch anwendet, dass er es umsetzt und dass ein Ziel der Jüngerschaft oder der Jüngerausbildung auch ist, Gewohnheiten zu entwickeln und damit eine bestimmte Lebensweise, einen Lifestyle, modern ausgedrückt, zu etablieren. Das ist etwas, was wir alle lernen wollen, vom Herrn Jesus zu leben, wie er gelebt hat auf der Erde und eigentlich noch mehr. Wir wollen lernen zu werden, wie er ist. Für heute Abend haben wir uns zwei Abschnitte vorgenommen unter der Überschrift Herzugerufen und Ausgesandt. Herzugerufen und Ausgesandt. Den ersten Aspekt haben wir besonders in diesem Abschnitt, in Markus 3. Da haben wir auch diesen Begriff her in Vers 13. Der Herr Jesus ruft herzu, welche er selbst wollte. Das ist absolut notwendig, dass man, bevor man einen Dienst für den Herrn tun kann, von ihm selbst lernt. Und ich habe gestern Abend schon so ein bisschen den Vergleich angestellt zu einer ganz anderen Art des Lernens. dieses akademische Lernen in der Schule, im Studium. Teilweise praktizieren wir das aber auch in der Versammlung, wo man von jemandem, der belehrt, lernt, aber wo der Betreffende kurz- oder langfristig wieder im Hintergrund verschwindet. Das ist anders in der Jüngerschaft, wo man zumindest eine Zeit lang mit dem Meister zusammen lebt, wie die 12 Jünger das mit dem Herrn Jesus etwa 3,5 Jahre lang getan haben. Und hier haben wir eben den Augenblick, wo der Herr Jesus diese 12 Leute zu sich ruft, um sie vorzubereiten für die Zeit der Aussendung, die dann hier allerdings auch schon erwähnt wird im nächsten Vers, in Vers 14. Aber das Erste, was mal notwendig war für sie und was auch notwendig ist für uns, den Ausdruck haben wir auch in Vers 14, damit sie bei ihm seien. Ja, das ist mal überhaupt im Glaubensleben das Grundlegende, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das muss man auch lernen, Gelegenheiten dazu zu nutzen, Gelegenheiten, wo wir besonders Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben können. Und da muss man gar nichts Besonderes tun. Das sind manchmal einfach ruhige Zeiten, Ruhe braucht man dafür, wo wir auf den Herrn Jesus hören, wo er zu uns reden kann. Das kann er durch die Bibel tun, aber auch in der ganz normalen persönlichen Gemeinschaft mit ihm im Gebet. Das Gebet kann durchaus auch mal die Form eines Dialogs annehmen, das persönliche Gebet. Das muss nicht immer so ablaufen, wie wir das in den Versammlungsstunden tun oder in anderen Situationen, wo einer vor anderen betet und auch im Namen der anderen betet, sondern wenn wir persönlich vor dem Herrn sind, dann können wir zu ihm reden, dann aber auch mal nahtlos auf ihn hören. Da kann er uns Eindrücke vermitteln. Das muss nicht immer eine formelle Botschaft sein durch ein Bibelwort, sondern auch manchmal ein einfacher Austausch von Gedanken, Austausch des Herzens. Und auf die Weise können wir bei ihm sein. Dieser Abschnitt wird eingeleitet durch eine Ortsangabe. Er steigt auf den Berg. Und diese Ortsangabe steht hier so ein bisschen in einer Linie mit zwei vorhergehenden Ortsangaben. Schon im ersten Vers dieses Kapitels heißt es, dass der Herr Jesus wiederum in die Synagoge hineinging. Die Synagoge war natürlich damals ein Zentrum des jüdischen Volkslebens und Glaubenslebens. Ein Zentrum, weil es damals natürlich noch den Tempel gab. Die Synagoge ist sehr viel später dazu gekommen. Im Alten Testament lesen wir nichts von einer Synagoge. Die Synagoge war ja mehr oder weniger die Schule der Juden. Nun war bei den Juden, beim Volk Israel, die säkulare und die religiöse Bildung nicht so stark voneinander getrennt, wie das bei uns der Fall ist. Das ganze Leben der Israeliten war ja sehr stark von ihrem Glauben, von der Religion her geprägt. Durch das Gesetz, das ja für alle Lebensbereiche eines Israeliten galt. Und man ging in die Synagoge, um da zu hören auf das Gesetz. Da wurde die Bibel, das Alte Testament gelesen, da wurde der Text ausgelegt und so lernten die Juden dort. Aber die Erfahrungen, die der Herr Jesus hier in der Synagoge machte, die waren traurig. Er fand da einen Menschen mit einer verdorrten Hand, symbolisch dafür, dass das Volk insgesamt im Blick auf seinen geistlichen Zustand dürr geworden war, handlungsunfähig geworden war. Beides steckt so in dieser verdorrten Hand. Und das passt dazu, dass den Herrn Jesus dort die Menschen erwarteten, die Führer der Juden. Sie belauerten ihn, ob er diesen Menschen am Sabbat heilen würde um ihn anklagen zu können. In Vers 5 bezeichnet der Herr Jesus das als Verstocktheit ihres Herzens. Und in Vers 6 schmiedet man sogar einen Mordkomplott. Man versucht, ihn zu erwischen, um ihn umzubringen. Das ist charakteristisch für den Zustand des Volkes Israel in der damaligen Zeit. Und das wird eben so ein bisschen aufgehängt an dieser Ortsangabe der Synagoge. Dann heißt es in Vers 7, dass Jesus sich mit seinen Jüngern an den See zurückzog. Der See ist an manchen Stellen in der Bibel symbolisch für das Völkermeer, dieses unruhige Wasser. Und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass das hier mit dem Verb sich zurückziehen verbunden wird. Sich zurückziehen darf man hier nicht so verstehen als ein Rückzug in eine Klause hinter Klostermauern oder so etwas, sondern das war ein Rückzug von der jüdischen Öffentlichkeit, aber ein Rückzug eigentlich an einen Ort größerer Wirksamkeit. Wir lesen nämlich gleich anschließend, dass eine große Menge von Galiläa ihm folgte und von Judäa und von Jerusalem und so weiter. Da wird eine ganze Reihe von Gegenden genannt. Also es war eine große Volksmenge, die dem Herrn Jesus in dieser Zurückgezogenheit am See begegnete. Und damit wird hier angedeutet, dass der Herr Jesus fortan diese Ablehnung in der Synagoge akzeptierte, die Ablehnung durch sein irdisches Volk, dass er sich aber nicht etwa beleidigt zurückziehen würde und sagen würde, okay, wenn die Menschen mich nicht wollen, ich gebe das auf, sondern dass er das zum Anlass nehmen würde, um seine Gnade jetzt einer viel größeren Volksmenge zuzuwenden, nämlich schlussendlich den Nationen. Und in Verbindung damit haben wir hier die Ortsangabe, dass er auf den Berg steigt. Denn jetzt würde er seine Jünger, diesen kleinen Club von Gläubigen, zubereiten, damit sie in der nächsten Haushaltung, in der Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben, hinausgehen. Das ist gerade ein großes Thema in der zweiten Teil dieser Stunde. Er würde sie aussenden, schlussendlich nicht nur zu Israel, sondern darüber hinaus zu den Nationen. Darauf sollten die Jünger vorbereitet werden, aber das war jetzt ein komplett neues Projekt. Das war nichts, was in Israel entstanden war. Das brauchte auch nicht die Bestätigung, die Beglaubigung durch die Führer der Juden, sondern das war jetzt etwas, was komplett von Gott kam. Gewissermaßen auf dem Berg, in der räumlichen Nähe, in der Hinwendung zum Himmel, woher der Herr Jesus auf die Erde gekommen war und wohin er auch zurückgehen würde. Und dann würde ja die neue Haushaltung, die Zeit der Gnade, eingeläutet werden. Was wir jetzt also betrachten, diese Zubereitung, das Herzurufen und dann das Aussenden der Jünger, ist Vorbereitung für die Zeit, in der wir leben und auch für die Position und Aufgabe, die wir heute als Jesus-Jünger haben. Sie kamen zu ihm und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien. Das ist ein Punkt, den haben wir gestern Abend auch schon gesehen, dass Jüngerschaft bedeutet, eine persönliche Beziehung zu diesem Meister zu haben. Und auch wenn wir gleich auf die Tatsache der Aussendung kommen, dann werden wir trotzdem sehen, dass dieses bei ihm Sein dadurch nicht unterbrochen wird. Dass die Gemeinschaft mit dem, der uns aussendet, nahtlos fortgeführt wird. Aber es fängt an zunächst einmal damit, dass wir ganz bewusst und gezielt bei ihm sind. Und damit er sie dann aussende zu predigen. Wenn man die nächsten Kapitel durchgeht, dann sieht man, dass das wirklich zwei Phasen sind. Dieses bei ihm Sein, das sieht man dann in den Kapiteln 4 und 5. Und dann werden wir gleich aus Kapitel 6 die Phase der Aussendung sehen. Er würde sie aussenden, um zu predigen. Dazu war dieses bei ihm Sein Vorbereitung. Vorbereitung war notwendig, weil das Predigen im Grunde eine neue Tätigkeit war. Im Alten Testament finden wir das in dem Sinne interessanterweise nicht, dass gepredigt wird. Wir finden die Botschaften von Propheten, das ja. Und die hatten durchaus auch mitunter eine Botschaft für das ganze Volk. Aber dass es so eine regelmäßige Verkündigung der Wahrheit Gottes an eine große Volksmenge gab, entweder an das Volk Gottes oder an noch ungläubige Menschen, das finden wir im Alten Testament so eigentlich nicht. Das hat der Herr Jesus angefangen mit seiner Predigt vom Evangelium des Reiches. Und das, was der Herr Jesus selbst zu seinen Lebzeiten auf der Erde getan hat, das würden und das sollten seine Jünger dann fortführen. Das ist übrigens ein großer Gedanke im Johannesevangelium speziell, dass wir heute ausgesandt sind anstelle des Herrn Jesus. Ausgesandt nicht nur als seine Boten, sondern mehr noch als seine Repräsentanten, als seine Stellvertreter. Er ist nicht mehr auf der Erde, er ist im Himmel. Aber er hat uns hier gelassen als diejenigen, die ihn jetzt, die an seiner Stelle jetzt diesen Dienst auch des Predigens tun sollen. Predigen kann man ein bisschen unterscheiden von dem persönlichen Dienst, von dem persönlichen Zeugnis an Menschen, der persönlichen Hilfe anderen gegenüber. Und vielleicht könnte man sagen, dass Predigen zwei spezielle Koordinaten hat. Das ist einmal Breite und eine gewisse Länge. Predigen richtet sich an Menschen in der Breite. Das tut man, wenn man mehrere Menschen vor sich hat. Und das sollte auch nicht aufgegeben werden. Ist natürlich ein Dienst, der jetzt in der Zeit der Corona-Krise ziemlich eingeschränkt ist. Das heißt, online funktioniert das und wird das genutzt mehr denn je zuvor. Aber die öffentliche Predigt ist doch fast rund um den Globus ziemlich zum Erliegen gekommen. Es können keine Evangelisationen mehr stattfinden, wie das sonst üblich ist. Versammlungsbesuche laufen auch so ganz langsam mal wieder an. Die Wortverkündigungen in den örtlichen Versammlungen, wir sind froh, da wo wir sie wieder haben können, aber selbst die waren eine Zeit lang ausgesetzt worden. Aber das ist wesentlich für das Predigen, dass es sich an die Breite, an Menschenmengen richtet. Und das soll auch geschehen, unbeeinträchtigt unseres persönlichen Zeugnisses. Es muss Brüder geben, die beispielsweise das Evangelium wirklich an die Menschenmengen richten. Auch wenn das immer schwieriger wird, nicht nur durch Corona-Krise, sondern auch durch Einschränkungen seitens der Behörden. In der Öffentlichkeit kann man das manchmal gar nicht mehr so ohne weiteres machen. Aber wir sollten schon noch jede Gelegenheit nutzen, um das Evangelium und auch das Wort Gottes für Gläubige wirklich zu predigen. Und wenn ich auf den Begriff der Länge gebraucht habe, es gibt manche Gelegenheiten, wo wir ein kurzes Zeugnis geben können oder wo auch vielleicht in der Öffentlichkeit nur kurze Impulse weitergegeben werden. Und das ist gut, dass das getan wird. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nimmt immer mehr ab. Wir merken das selbst, dass wir nicht mehr so lange aufpassen können. Im Ausland sind die Stunden oft viel länger als in Deutschland. Manchmal haben wir auch einfach nicht die Zeit, um eine lange Erklärung zu geben, wenn es nur ein kurzer Kontakt ist in der Stadt, wenn da ein Büchertisch aufgestellt wird und die Menschen laufen vorbei. Da muss man die Gelegenheiten nutzen und ihnen ein kurzes Wort vielleicht nur zurufen oder mitgeben. Nur, es gibt auch eine ganze Reihe Wahrheiten oder Aspekte der Wahrheit, die eine längere Erklärung brauchen. Wenn der Herr Jesus das Evangelium vom Reich predigte, dann war das keine Sache von 5 Minuten. Wenn wir Menschen erklären wollen, wie man von Neuem geboren wird, Thema Neugeburt, dann braucht das ein bisschen Zeit. Wenn jemand verstehen soll, wie man aus Glauben gerechtfertigt wird, dann erfordert das schon eine gewisse Zeit. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Impulse sind gut, evangelistischer Art oder auch für Gläubige, aber man kann nicht alles in 5 Minuten behandeln. Deswegen sollten wir schon auch Gelegenheiten zur Predigt nutzen, wo wir sie haben. Und dazu hat der Herr Jesus ihnen dann, diesen 12 Jüngern, Gewalt gegeben, die Dämonen auszutreiben. Zunächst mal nur dieser Begriff der Gewalt, der ist auch im Deutschen so ein bisschen irreführend, hat nichts zu tun mit Gewalttätigkeit. In der Elberfelder Übersetzung hat man hinten im in der Wörterliste noch ein paar Übersetzungsalternativen. Man kann das auch übersetzen mit Macht, Vollmacht, Recht oder auch Befähigung. Das ist also ein Wort, das einen riesen Bedeutungsumfang hat, aber ist ein sehr wesentliches Wort. Wenn der Herr jemanden beauftragt, einen Dienst zu tun, dann können wir diesen Dienst nicht aus uns selbst heraus tun. Unsere Kräfte reichen nicht aus. Wir können auch nicht beanspruchen, dass Menschen uns anhören um unsertwillen. Sondern dann muss klar sein, dass ich Gewalt, Vollmacht bekommen habe vom Herrn. Die wurde in der damaligen Situation natürlich besonders gebraucht, wenn man die Evangelien durchliest, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, es ist doch erstaunlich, wie oft der Herr Jesus und die Jünger buchstäblich mit Dämonen zu tun hatten. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt typisch für Israel war. Ob im Alten Testament, in der Zeit vor dem Herrn Jesus, vor seinem Kommen, ob da dermaßen viele Dämonen aktiv waren in Israel, ich glaube das mal nicht. Es scheint doch so, dass als der Herr Jesus auf die Erde kam, dass da der Teufel regelrecht die Ärmel hochgekrempelt hat und dass er da gegen diesen Messias für Israel angetreten ist, dass er versucht hat, ihm besonders stark zu widerstehen. Und das hat der Herr Jesus selber abbekommen. Er hatte diese Versuchung in der Wüste durch den Teufel ganz direkt und seine Jünger, die hatten das auch mitzutragen und mitzuerleben. Die traten auch gegen diese Mächte der Finsternis an, gegen diese Dämonen, diese Gesandten des Teufels. Und das konnten sie ebenso wenig wie wir heute, Evangelisten oder Missionare, aus eigener Kraft tun. Dazu brauchten sie diese Gewalt des Herrn Jesus. Sie waren seine Boten, seine Stellvertreter. Und die Kraft, die er hatte, die vermittelte er auch ihnen auf diesem Wege. Er rüstete sie aus mit der Kraft, in der er selbst seinen Dienst auf der Erde tat. Er gab ihnen Gewalt, die Dämonen auszutreiben. Mal abgesehen von dem ganz direkten Zusammenhang hier, ist das ein Punkt, der für uns auch ganz relevant ist heute. Wenn wir mal an verschiedene Dienste und Aufgaben denken, die wir so zu erfüllen haben. Wir haben vorhin einen Besuch gemacht bei Frank und Uta, da haben wir gesprochen über Literaturarbeit heute. Das ist ein riesenbuntes Feld. Auf diesem Feld, da tummeln sich alle Arten von Einflüssen. Ja, da gibt es sehr gute, einwandfreie Literatur, die ist vielleicht nicht immer besonders spannend, aber da braucht man keine Sorge haben. Das kann man auch nicht immer nur an einen bestimmten Herausgeber oder Verlag festmachen. Dann gibt es manches, was zu 90% gut ist und 10% etwas zweifelhaft. Dann gibt es Literatur, die harmlos ist, aber auch nicht besonders wertvoll für unseren Glauben. Und dann kommen wir in den Bereich hinein, wo ganz konkrete falsche Lehren vermittelt werden, bis hin zu massiven Irrlehren. Ja, das findet man alles auf dem Gebiet der Literatur. Und da brauchen wir tatsächlich Gewalt, um zumindest das Verkehrte zu erkennen und abweisen zu können. Wir müssen nicht immer dagegen anzutreten, aber diejenigen, die vielleicht auf diesem Gebiet eine gewisse Verantwortung haben, die müssen da auch manchmal die Dämonen austreiben. Ja, die Brüder, die verantwortlich sind für die Verlagsarbeit, CSV Hückeswagen, GBV Eibelshausen, VDHS, Verbreitung der Heiligen Schrift, Ernst Paulus Verlag und so weiter. Es gibt eine Reihe Verlage, die müssen Unterscheidungsvermögen haben und manchmal auch mit einer gewissen Entschiedenheit etwas ablehnen. Es gibt eine ganze Reihe von christlichen Buchläden in verschiedenen Städten. Und diejenigen, die dafür Verantwortung haben, die brauchen auch Unterscheidungsvermögen. Was legen wir aus? Was bieten wir an? Oder was lehnen wir ab? Dazu braucht man auch in gewisser Hinsicht diese Gewalt. Ganz anderes Gebiet, Ältestendienst in den örtlichen Versammlungen. Brüder, die diesen Dienst tun, die ja heute nicht mehr namentlich benannt werden, die aber doch im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott diesen Dienst tun, die haben oft mit negativen Einflüssen zu tun. Vor 30 Jahren waren das die berüchtigten offenen Gedanken, offenen Prinzipien. Heute sind das andere Dinge, die vielleicht die Weltlichkeit besonders stark, auch letzten Endes Einflüsse, mit denen der Teufel versucht, uns zu überschwemmen. Und da sind manche Brüder, Älteste, besonders gefragt und gefordert, um den Gläubigen am Ort Hilfestellung zu geben, positiv, konstruktiv, aber auch um manchmal Einflüsse ganz konkret und energisch abzuweisen. Das tun diese Brüder nicht, weil sie sich dafür für besonders befähigt halten oder weil sie etwa machtbewusst wären, sondern weil der Herr ihnen diese Aufgabe gegeben hat, weil er ihnen in diesem Sinne Gewalt gegeben hat, auch über uns als örtliche Gläubige Autorität auszuüben. Ja, in 1. Thessalonicher 5 beispielsweise erwähnt Paulus als ein Kennzeichen dieser Ältesten, dass sie euch zurechtweisen. Das ist rein menschlich gar nicht so eine angenehme Tätigkeit, weder für den, der sie tun muss, noch denjenigen, der sie annehmen muss. Aber die Brüder haben vom Herrn aus diese Gewalt bekommen. Sie sollten das tun. Und wir sind gehalten, das auch anzunehmen und uns notfalls zurechtweisen zu lassen. Das ist eine Autorität, die der Herr Brüdern in der örtlichen Versammlung gegeben hat. Das gleiche Prinzip kennen wir auch in der Familie. Dass Eltern ihre Kinder erziehen, dass sie ihnen Vorschriften machen, dass es Hausordnungen gibt, die müssen nicht schriftlich fixiert sein, aber dass ein Vater Autorität ausübt, dass er Richtlinien festlegt im Haus. Das ist das Recht der Eltern, das ist ihre Gewalt. Wir mussten das als Kinder auch akzeptieren lernen. Das haben wir auch nicht besonders gerne immer getan. Wir waren da auch manchmal anderer Meinung als die Eltern. Aber vom Prinzip her ist das so. Und diejenigen, die Kinder haben, die wissen, dass das durchaus nicht immer akzeptiert wird. Es ist auch nicht immer erfolgreich. Und vielleicht sind auch Eltern hier, die Kinder haben, die gar nicht gut gelaufen sind, wo man noch immer dafür betet, dass sie umkehren von einem verkehrten Weg. Und wir wissen auch von Erfahrungen aus der weiteren Verwandtschaft, Freundschaft und so weiter, dass manche Eltern da schon Phasen haben, wo sie an sich selber zweifeln. Hatte ich die richtige Weisheit? War ich konsequent genug oder war ich vielleicht zu strikt? Es ist mal nicht verkehrt, sich selbst zu hinterfragen. Aber wir müssen das Prinzip festhalten, die Autorität von Eltern, das ist ein Teil dieser Gewalt, die der Herr ihnen gegeben hat. Und manches Mal ist das gar nicht so ganz weit von diesem Dämonenaustreiben weg. Denn auch über die Kinder, über die Schulen, über die jungen Leute, über die Medien und so weiter, versucht doch der Teufel in die Häuser hineinzukommen, die Familien zu beeinträchtigen, das Familienleben zu stören oder sogar die Beziehungen in der Familie, schlimmstenfalls sogar in den Ehen, zu zerstören. Das sind manchmal wirklich Dämonen, gegen die wir auch anzutreten haben. Noch deutlicher wird das vielleicht in der Missionsarbeit, speziell da, wo Pioniermission getan wird. So ab und zu haben wir auch in den Mitteilungen aus dem Werk des Herrn von Osten und Westen ja mal Berichte von Zauberern, die sich bekehrt haben. Das ist oft gar kein einfacher Vorgang. Ich las jetzt gerade noch eine Geschichte aus dem Hinduismus, wo wirklich Licht und Finsternis aufeinander geprallt sind und wo Brüder, die das Evangelium in ein so finsteres Gebiet hineinbringen, schon Standfestigkeit brauchen, um diesen Dämonen entgegenzutreten. Aber wir haben das Recht dazu. Wir sind dazu ausgesandt worden und auch ausgerüstet worden. Ausgerüstet mit dieser Kraft aus der Höhe, mit dieser Gewalt, um die Dämonen auszutreiben. Und das ist eine wunderbare Tatsache, dass der Herr das heute immer noch tut, dass das wirklich funktioniert und dass er immer noch Menschen durch das Evangelium frei macht von manchmal wirklicher Besessenheit. Das sind keine alten Geschichten, die begeben sich auch heute immer noch, jedenfalls in Einzelfällen. Das ist also etwas, was wir auch in unseren Umständen in der einen oder anderen Form brauchen. Und wir sollten uns daran erinnern, wenn wir als Jünger Jesu einen Dienst tun, dann haben wir von ihm auch die Gewalt dazu bekommen. Und dann ist es interessant, dass wir in den folgenden Versen die Namen der Jünger haben, ab Vers 16, mit einigen wenigen Beifügungen, die möchte ich mal kurz erwähnen. Das ist zuerst in Vers 16 Simon, der den Beinamen Petrus bekommt. Petrus bedeutet ein Stein. Damit weist der Herr Jesus ja hier hin auf das, was er aus diesem Simon machen würde. Ein Stein im positiven Sinne war Simon nicht in sich selbst, sondern er würde ein Stein sein, mit dem der Herr Jesus bauen würde, sein Haus bauen würde, das Haus Gottes. Der Herr Jesus selbst ist ein lebendiger Stein, so nennt gerade dieser Jünger ihn ja hinterher in 1. Petrus 2. Und zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, wird heute jeder Gläubige auch als lebendiger Stein aufgebaut in dem Haus Gottes. Also ein Hinweis auf die Zukunft eines Menschen, der in die Jüngerschaft berufen wird. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wenn der Herr jemanden beruft, dann ist damit immer eine Verheißung verbunden. Dann fängt der Herr an, im Leben dieses Menschen zu wirken. Dann kommt dieses Leben in die Hand des richtigen Herrn, des richtigen Meisters. Und dann darf man gespannt sein, was daraus wird. Petrus, trotz aller charakterlicher Schwachheit und Mängel, die er so hatte, er wurde wirklich ein Stein, mit dem der Herr bauen konnte. Und dann haben wir in gewissen Gegensatz dazu ein Brüderpaar, Vers 17, Jakobus und Johannes, das waren die Söhne des Zebedäus, zwei leibliche Brüder. Und auch sie bekommen einen Beinamen, Boanerges, das ist Söhne des Donners. Das ist jetzt nicht die Zukunft dieser beiden, sondern das ist die Herkunft. Das war ihr natürlicher Charakter. Johannes, interessanterweise, kennen wir ganz gut von seinen Schriften her. Und da tritt er eigentlich nicht besonders energisch auf. Aber wir kennen diese eine Szene, oder eigentlich zweimal treten diese beiden Brüder mit diesem Charakter auf. Das ist einmal in Lukas 9, da erlebten sie mit, wie die Samariter den Herrn Jesus ablehnten. Und kamen die beiden Jünger, die beiden Brüder auf den Trichter, da könnte man doch jetzt mal eigentlich Feuer vom Himmel kommen, fallen lassen, als Gericht über die Samariter. Das war wirklich dieser Charakter der Söhne des Donners. Und dann wird zweimal erwähnt, dass die beiden Ambitionen hatten, um im Reich in der Zukunft rechts und links vom Herrn Jesus zu sitzen. Einmal äußern sie das selbst. In Matthäus wird gesagt, dass es die Mutter war, die versuchte, ein vermeintlich gutes Wort für die Söhne einzulegen. Das musste der Herr Jesus beide Mal wegschieben, ablehnen. Er sagte einmal, dass es gar nicht bei ihm stand, diese Plätze zu verteilen. Aber wir sehen, dass diese beiden Jünger einen ziemlich energischen Charakter wohl hatten. Und das war aber Charakter, Energie von Natur aus. Etwas, was der Herr Jesus so nicht brauchen konnte. Er charakterisiert also den einen durch das, was er aus ihm machen wollte, und die beiden anderen durch das, was sie früher gewesen waren. Und das ist doch etwas, was wir mit uns tragen während der Zeit unserer Jüngerschaft. Unseren alten Charakter werden wir nicht ganz los. Aber da kommt das zum Tragen, was wir auch gestern Abend am Ende sahen, dass der Herr unser Leben, auch unseren Charakter verändern will. Dass er uns helfen will, alte Gewohnheiten abzulegen, neue anzuziehen und so einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Dann haben wir am Ende von Vers 18 Simon, den Kananäer. Das hat nichts mit Kanaan zu tun, dazu fehlt ein A in diesem Wort. Man weiß nicht so ganz genau, wo das Wort herkommt. Übersetzen kann man das mit Eiferer. Ist wahrscheinlich das gleiche gewesen wie Zelotes, so wird er an anderer Stelle mal genannt. Wenn dieser Bezug richtig ist, was man nicht ganz hieb- und stichfest nachweisen kann, dann waren die Zeloten so eine Untergruppe der Pharisäer. Man könnte sagen, so der militante Arm der Pharisäer. Die waren sehr stark angetreten gegen die Besatzungsmacht, gegen die Römer. Einige waren so weit gegangen, dass das eigentlich eine Art Terroristen waren. Ja, der kam also aus einer Richtung her, einer politisch-religiösen Richtung, die mindestens mal aggressiv, wenn nicht militant war. Und dann haben wir als letztes Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das war der Einzige, der durch und durch unecht war. Der wurde unter die Jünger gezählt. Das wird manchmal erwähnt, dass er unter die 12 gezählt worden war. Aber er gehörte im Inneren überhaupt nicht dazu. Der war eine Zeit lang ein Jünger gewesen, aber nur dem Bekenntnis nach. Das darf man nicht vergessen, dass Jüngerschaft ziemlich stark den Charakter des Bekenntnisses trägt. Und es ist fatal, im buchstäblichen Sinne dieses Fremdwortes, wenn jemand nur das Bekenntnis der Jüngerschaft hat. Bei Judas war das so. Und das wird in den Evangelien erhärtet dadurch, das haben manche schon mal gehört, dass jedes Mal, buchstäblich, jedes Mal, wenn Judas Iskariot erwähnt wird, hingewiesen wird auf seinen Verrat. Entweder weil er direkt im Zusammenhang mit diesem Ereignis erwähnt wird oder wenn es vorher ist, dann haben wir diese Beifügung hier, der ihn auch überlieferte. Der Heilige Geist macht also jedes Mal deutlich, welchen Charakter dieser 12. Mann im Gegensatz zu den 11 trug. Und das muss uns auch klar sein, dass die Jüngerschaft als Bekenntnis nicht ausreicht. Ja? Man geht verloren und bei diesem Mann ist das ja so, ist einer der ganz wenigen Fälle, wo wir definitiv wissen, dass er verloren gegangen ist. Der Sohn des Verderbens, der ins Verderben gegangen ist. Aber das wird mit jedem so sein, der nicht mehr als ein Jesusbekenntnis hat. Da müssen wir auch in der evangelistischen und in der Missionsarbeit darauf achten, dass ein solides, grundlegendes, fundiertes Evangelium verkündigt wird, damit sich keiner täuscht. Wir sehen also, dass der Herr Jesus seine Jünger, die er zu sich rief, dass er die aus einem ganz unterschiedlichen Hintergrund her sammelte. Aber das ist natürlich die Erfahrung, die wir auch im praktischen Leben der Jüngerschaft machen. Jüngerschaft ist eben keine Ein-Mann-Show, sondern wir laufen ja gemeinsam. Wir dienen dem Herrn auch gemeinsam. Und da haben wir sehr unterschiedliche Charaktere, Hintergründe, Historien und so weiter. Aber man kann zusammen gehen und man kann zusammen dem Herrn folgen. Die Unterschiede verschwinden nicht alle, aber wir lernen es, diesen gemeinsamen Mittelpunkt und Anziehungspunkt zu haben, und das ist unser Meister. So, jetzt tut die Zeit das, was sie immer tut, nämlich weglaufen. Wir laufen hinterher und gehen zu Markus 6. Markus 6, wir lesen Vers 7. Und er ruft die 12 herzu, und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden, und gab ihnen Gewalt über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld in den Gürtel, sondern Sandalen untergebunden, und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo irgend ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort irgend euch nicht aufnimmt und wo sie euch nicht hören, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie gingen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Dann noch Vers 30. Und die Apostel versammeln sich bei Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er spricht zu ihnen, kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Soweit in diesem Kapitel. Einige der Begriffe, die hier gebraucht werden, haben wir jetzt schon gesehen in Kapitel 3. Das müssen wir jetzt auch nicht alles wiederholen. Aber was hier betont wird, das ist eben diese Tatsache des Ausgesandtwerdens in Vers 7. Er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden. Es gibt einen sehr grundsätzlichen Grund, warum sie jetzt zu 2 jeweils ausgesandt wurden. Und der liegt darin, dass wir alle, jeder von uns persönlich unvollkommen ist. Das war beim Herrn Jesus anders. Der Jesus hatte keinen Zweiten und er brauchte keinen Zweiten. Der Herr Jesus hatte alle Fähigkeiten, die er in seinem Dienst für Gott brauchte, in seiner eigenen Person. Ja, wir haben uns gestern Abend daran erinnert, dass der Herr Jesus in seiner Beziehung zum Vater, als Gesandter des Vaters, eigentlich das Urbild der Jüngerschaft auch für uns ist. Er war allein. Aber uns sendet er eigentlich als Regel zu zweit, mindestens zu zweit aus. Wenn man mal die Passagen liest, wo Paulus von den Gaben, von den Gnadengaben redet, das sind 3 Kapitel, dann findet man immer, dass dieser Punkt betont wird, dass einerseits jeder eine Gabe hat, jeder Gläubige. Aber andererseits, dass keiner alle Gaben hat, findet man in jedem dieser Kapitel. Römer 12, 1. Korinther 12 und Epheser 4. Das wollte der Herr so, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir uns gegenseitig ergänzen müssen. Ja, keiner von uns hat alle Gaben, aber jeder hat Fähigkeiten, die er in der Jüngerschaft und im Dienst für den Herrn einsetzen kann. Die Zusammenarbeit im Dienst für den Herrn ist einerseits einer der schönsten Aspekte dieser Sache, andererseits auch einer der schwierigsten. Es gibt manche Brüder und Schwestern, die kommen perfekt klar, solange wie man sie in Ruhe und alleine lässt. Sobald wir sie zusammenarbeiten müssen, dann kracht und knirscht es. Ich kenne mehrere Beispiele dafür. Und es geht einem selbst manchmal so, dass man denkt, okay, wenn ich das jetzt alleine machen könnte, hätte ich ein Problem weniger. Ja. Aber der Herr will das, dass wir zu zweit gehen. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass wenn Brüder im Inland Dienste tun, dass sie das sehr oft alleine tun. Vorträge halten, Evangelisationen halten, Hausbesuche machen und so weiter. Im Ausland habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da viel mehr zusammen unterwegs ist. Wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, auf die Missionsberichte, dann ist es tatsächlich oft so, dass die einheimischen Brüder oder auch diejenigen, die von hier aus Besuche machen, dass die oft zu zweit oder dritt unterwegs sind. Das ist sehr empfehlenswert, erfordert einiges an Einsatz. Man muss sich schon einstellen auf den anderen. Aber das kann sehr hilfreich sein. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, eigene Erfahrungen, wo ich selbst nicht in guter Verfassung war, mich schwach fühlte, vielleicht einfach nur ein bisschen krank war auf einer Reise oder auch innerlich nicht in der richtigen Verfassung war, um einen Dienst tun zu können, wo ich sehr dankbar war, einen anderen dabei zu haben. Der Herr sandte sie zu zwei und zwei aus. Er gab ihnen Gewalt, das wird hier noch einmal erwähnt. Und dann haben wir in Vers 8 und 9 einen Aspekt, der für das Jüngerleben sehr wesentlich ist. Er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, mit kleinen Einschränkungen. Und das ist das Thema des Verzichtes. Das ist tatsächlich eins der Kapitalkennzeichen der Jüngerschaft, dass ein Jünger bereit sein muss zu verzichten. Und ich möchte mal doch kurz aus dem Lukas-Evangelium an zwei oder drei Stellen erinnern, die das sehr deutlich machen, auch mit ziemlich drastischen Ausdrücken. Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erretten. In unserer Passage in Markus 6 sagt der Herr Jesus ja im Grunde: Ihr braucht euch nicht zu kümmern um die Versorgung. Das werde ich übernehmen. Ich werde dafür sorgen. So ein bisschen ist das auch vor dem Hintergrund der damaligen Situation zu sehen. Sie taten ja ihren Dienst zunächst einmal in Israel. Und da konnten sie damit rechnen, dass treue Israeliten sich veranlasst sehen, sie zu versorgen als Boten des Königs gewissermaßen. Das änderte sich in gewisser Hinsicht im Übergang auf unsere Haushaltung, wo der Herr Jesus ein Fremdling auf der Erde ist, verworfen ist, gekreuzigt wurde und wo wir heute als Fremdlinge mit ihm verbunden sind. Aber gerade dieser Fremdlingscharakter, den betont der Herr Jesus hier in Lukas 9 doch ziemlich stark. Selbstverleugnung. Das Letzte, was bei uns stirbt, das ist ja das Ich, das Ego. Ja. Und Kultur, Erziehung, Bildung und so weiter, das kann alle möglichen charakterlichen Schwächen kaschieren. Aber manchmal kommt es im Alter wieder raus, diese alte Natur, dass das Ich doch noch da und immer noch aktiv ist. Wir müssen das lernen als Jünger Jesu, uns selbst zu verleugnen. Verleugnen heißt eine Beziehung kappen. Eine Beziehung nicht mehr wirksam werden zu lassen. Ich bin ich, ich habe mein Ich, aber meine alte Natur, meine natürlichen Wünsche, die sollen mich nicht mehr dirigieren. Die sollen nicht mehr die Gewalt über mich ausüben, sondern ich sollte es lernen, bereit zu sein, darauf zu verzichten und abhängig zu leben von dem, dem wir nachfolgen, Jesus, dieser Fremdling von Galiläa. Und notfalls auch sein Kreuz aufzunehmen. Das heißt, die Ablehnung durch die Welt, notfalls bis zum Tod, zu akzeptieren. Nicht, dass wir das bei uns in Deutschland konkret erwarten müssten, aber es sollte uns klar sein, dass das Kreuz nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist. Dass das Kreuz stellvertretend für die Haltung der Welt uns gegenüber als Jesus-Jünger steht. Und die Akzeptanz, die wir gesellschaftlich hier so genießen, das materielle Wohlergehen und so weiter, das ist, auch wenn man das mal so im Missionsgeschehen weltweit betrachtet, wie gesagt, eher die Ausnahme als die Regel. Der nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Der Gedanke des Verzichtes, der steht nie alleine, sondern der wird immer ergänzt. Dadurch, dass wir einem nachfolgen, einem, der es auch übernommen hat, die Verantwortung für unsere Versorgung, für unsere Notwendigkeiten zu übernehmen. Lukas 9, wir nehmen noch eine andere Passage, ich hoffe, dass ich sie gerade finde. Lukas 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Hier werden sehr starke Vokabeln gebraucht. Hassen, nicht sein Jünger sein können. Das möchte eigentlich ein einziges sagen. Das möchte sagen, dass wir nur ganz oder gar nicht Jünger Jesu sein können. Wir können das nicht halb sein. Es gibt manches in unserem Glaubensleben, wo wir ein merkwürdiges Geschick entwickelt haben, uns irgendwie so durchzuschlängeln. Aber Jünger sein kann man nur ganz oder gar nicht. Das möchte der Herr hier damit sagen. Hassen, nicht in dem Sinne, dass ich etwa meine Frau ablehnen oder schlecht über sie reden sollte, wie ich das tue, vielleicht über Dinge, die ich hasse. Aber das bedeutet, dass auch meine Frau, meine Eltern, meine Familie kein Hindernis für mich sein darf, um dem Herrn nachzufolgen. Das kann schon mal ganz konkrete Ausprägungen haben, wenn es um bestimmte Dienste geht, die ich vielleicht nicht mit meiner Frau zusammentun kann. Okay, dann muss ich sie mal ein paar Wochen zu Hause lassen und muss alleine, ohne sie, eine Reise machen. Oder Geschwister, die einen regelmäßigen Dienst in der Sonntagsschule tun. Die müssen sich eben darauf einstellen, dass der Sonntagmorgen dafür reserviert ist, zwischen 11 und 12 Uhr. Die können eben nicht jeden zweiten Sonntag irgendwelche Freunde an anderen Orten besuchen, sondern denen ist dann klar, ich bin zeitlich damit fixiert, wenn ich diesen Dienst für den Herrn wirklich tun will. Ich kann mein Leben auch in den harmlosen Dingen nicht so führen, wie die Welt das macht, die ad hoc, flexibel, von jetzt auf gleich entscheidet, möchte ich etwas tun oder möchte ich es nicht tun? Kaufe ich etwas oder kaufe ich es nicht? Für uns wird manches komplizierter, weil wir Jesus oben anstehen haben. Und im Vergleich mit seiner Herrlichkeit hassen wir die anderen Dinge. Das ist ein Gedanke, den der Herr Jesus hier in Markus 6 seinen Jüngern anträgt. Sie sollen keine Vorsorge treffen, keinen Luxus, keine zwei Unterkleider. Er würde für alles sorgen. Und dann haben wir noch ein paar ganz kurze, konkrete Hinweise. Vers 10, wo irgend ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Okay, das klingt so ein bisschen banal und logisch, wenn man einen Besuch macht und bleibt man im Haus, bis man weggeht, was sonst? Aber damit möchte er sagen, konzentriert euch auf euren Dienst. Wenn ihr einen Besuch macht, als meine Jünger in meinem Dienst, oder wenn ihr eine Unterhaltung habt mit einer Person in meinem Dienst, dann konzentriert euch auf die Person. Konzentriert euch auf das Haus. Dann springt mit euren Gedanken nicht rum. Während eines Besuchs guckt nicht alle zwei Minuten auf euer Handy, ob irgendwelche neuen Nachrichten gekommen sind, sondern konzentriert euch auf den Gesprächspartner. Wenn du einen Dienst angefangen hast in der Sonntagsschule, Traktate verteilen, Geschwister zu Hause zu besuchen, dann bleib dran. Mach das nachhaltig, kontinuierlich. Dann bleib dort, bis dieser Dienst vielleicht zu Ende geht, ersetzt wird durch einen anderen Dienst oder bis du ihn nicht mehr tun kannst. Aber bleib dran, das ist eigentlich der Gedanke hier. Kontinuität im Dienst für den Herrn. Wenn dein Dienst im Gebet besteht für bestimmte Bedürfnisse, dann mach das auch regelmäßig, vielleicht mit Hilfe einer Gebetsliste. Tu das kontinuierlich. Und welcher Ort irgend euch nicht aufnimmt, wo sie euch nicht hören, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Das hat eine doppelte Bedeutung. Eine ganz praktische Bedeutung ist, wir müssen deutlich machen, dass unsere Botschaft nicht unverbindlich ist. Ja, das ist heute in der Werbung natürlich so. Klar wird man, kriegt man alles Mögliche sehr dringend angepriesen. Aber letzten Endes, ob ich das Angebot wahrnehme oder nicht, das wird mich nicht nachhaltig schädigen. Aber die Botschaft, die wir zu bringen haben, die Botschaft der Buße, wenn man die nicht annimmt, dann hat das Folgen. Und das müssen wir auch deutlich machen. Ja, das muss nicht ein Hobby von uns sein, vom Gericht zu reden. Aber das gehört dazu. Es ist keine unverbindliche Botschaft. Und diese Botschaft abzulehnen, lässt keine Alternativen, keine Optionen offen. Das müssen wir dazu sagen. Nicht, dass sie uns hören müssen, aber die Botschaft müssen sie annehmen. Denn wir sind Boten, wir sind Jünger Jesu. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es einen ganz grundsätzlichen Aspekt, der hat mit den Haushaltungen zu tun. Hier wurde dieser Dienst in erster Linie unter Juden getan. Und wenn die die Botschaft von dem Heiland der Welt ablehnten, dann wurden alle ihre historischen Privilegien im Grunde pulverisiert. Das fiel alles weg. Da konnte sich kein Jude mehr was drauf einbilden. Ich bin aber Jude, ich bin Israelit. Paulus hat das erlebt. Der macht das klar in Philipper 3, dass das für Dreck geachtet wurde. Ja, und das mussten diese Boten Jesu auch deutlich machen. Ihr habt kein Recht, euch noch was auf eure historischen Privilegien einzubilden. Und Paulus selbst hat das zweimal in der Apostelgeschichte getan, buchstäblich den Staub abgeschüttelt von seinen Füßen als Zeugnis gegen die Juden. Und dann sehen wir am Ende, dass die Jünger das wirklich taten. Sie gingen aus, sie predigten, dass sie Buße tun sollten, sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Sie gingen aus. Das ist typisch für einen Jünger, dass er ausgeht. Das muss nicht bis nach Indien oder in den Kongo sein. Das kann auch an die nächste Straßenecke zum Traktate verteilen sein. Das kann ins Nachbarbüro zu einem Kollegen sein, wo ich weiß, der hat Krebs, hat vielleicht nicht mehr lang zu leben, um ihm das nochmal deutlich zu machen, dass er jetzt noch gerettet werden kann. Auch das ist ein Ausgehen. Und es ist schon interessant, dass am Ende aller vier Evangelien die Jünger noch einmal ausgesandt werden und dann wirklich im Blick auf die neue Haushaltung. Und damit möchte ich mehr oder weniger auch enden jetzt. Wir sind auch gesandt. Gesandte mit einer wunderbaren Botschaft. Einer Botschaft der Buße und einer Botschaft der Rettung. Und jeder von uns sollte sich dieser Überlegung unterziehen. Wohin sendet der Herr mich? Wenn ich selbst die Gemeinschaft mit dem Herrn genossen habe, wenn er mich zu sich gerufen hat, dann ist der nächste Schritt das Ausgesandtwerden. Dafür sollten wir bereit sein. In Lukas 10 sagt der Herr Jesus seinen Jüngern das. Sie sollten den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter aussende in seine Arbeit. Das ist sehr bemerkenswert. Das ist Vers 2, was ich gerade halb zitiert habe. In Vers 3 sagt er, geht hin. Das heißt, wer für andere betet, dass sie ausgehen, der muss damit rechnen, selbst einen Auftrag zu bekommen. Der muss damit rechnen, selbst ausgesandt zu werden. Das wird im Prinzip jeder von uns. Das ist keine einfache Position in einer solchen Welt wie die, in der wir leben. Keine einfache Aufgabe. Aber ich glaube, wenn wir uns die Mühe machen würden, mal so theoretisch unser Leben von hinten zu betrachten, im Rückblick, Retrospektive, dann würden wir alle sagen, ein solches Leben, das muss sich lohnen. So ein Leben, das würden wir alle am Ende unseres Lebens gelebt haben wollen. Jetzt stecken wir noch mittendrin. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Weichen zu legen, zu stellen, uns aussenden zu lassen. Jeder an seine Aufgabe.